Das ist der ICF Basel Podcast.
Ostern 2017. Ich weiß nicht, wie in eurer Nachbarschaft es heute Morgen zu und her gegangen ist und ob die ersten Kinder schon im Garten umhergelaufen sind und Ostereier gesucht haben. In meiner Nachbarschaft, das ist auch so kleine. Und jedes Mal, wenn sie rausstürmen und ein paar Ostereier suchen, dann Riesenhallo. Jetzt haben sie wieder ein Osterei gefunden, ein Osterhas oder ein Schockihas. Und als wäre es das ein und alles in der Welt, was man irgendwie finden könnte. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn so Kleine da durch den Rasen durchstapfen und dann, wow, ein Osterhas. In der Tat, ich habe auch ein Osterhas dabei. Wer hat heute Morgen schon Ostereier gesucht von euch? Ja. Ein Ehrlicher, zwei Ehrliche dahinter. Alle anderen haben noch nichts gesucht, noch nichts. Ehrlich nicht. Heute Nachmittag erst, okay. Na gut, ich habe einen goldigen Osterhas, den ich verschenke jetzt. Irgendeinen, komm mit du. Hast du gern Schoki? Ja, bitte, für dich. Das ist der einzige Has, den ich heute Morgen gefunden habe. Eben, diese Aufregung um einen Schoki-Has, um ein Osterei, ist schon sehr speziell. Wenn ich im Pflegeheim bin, wo meine Mutter ist, ich war gestern gerade wieder bei ihr und dort mit den zum Teil sehr dementen älteren Leuten spreche, da kommt es mir vor, so ähnlich wie so eine Schoki-Eiersuche. Die freuen sich über die Deko, als gäbe es nichts danach. Die freuen sich über den Schoki-Has, den sie verteilt bekommen gestern, als sagen, das ist, meine Welt ist gerettet. Ihre Welt ist in Ordnung. Und jetzt feiern wir heute Ostern 2017, nach einer Woche, wo man sagen muss, so viele schlechte Nachrichten hat es mal wieder gegeben. In der letzten Woche sollte die Mutter aller Bomben alle Probleme jetzt wirklich in Afghanistan lösen. Im Sudan, Südsudan, der jüngste Staat auf dieser Erde, hunderttausende Menschen im Elend, in Syrien, Schweden, in Europa, an viele Orte ist momentan, es ist nicht Schoki-Eiersuche angesagt. Es ist eine elendige Welt mit viel Not und noch mit viel Fragen, mit viel Tod und Trauer. So viel Leid. So viel Leid und mittendrin feiern wir heute Ostern. Ein Fest vom Leben, ein Fest von der Auferstehung. Ist das angebracht, heute Ostern zu feiern? Inmitten solcher Welt? Ich habe mich das diese Woche wirklich mehrmals gefragt, was diese Mutter aller Bomben denn gefallen ist bei Schokikuchen. Ich habe mich gefragt, ist das angebracht heute über das Fest vom Leben, das Fest von der Auferstehung von Jesus, über das Fest, das wirklich zu feiern? Passt das? Und während der Vorbereitung die Woche bin ich mehrmals an der Sache hängen geblieben, ob das wirklich passt. Und ich bin der Meinung, bin wirklich zu dem Schluss gekommen, doch, dieses Ostern passt mehr, als wir vielleicht denken, in so eine Welt, die momentan so viel Fragen hat und so wenig Lösungen, wo eine Gewaltspirale die nächste wieder hervorruft und Menschen darunter leiden, die nichts damit zu tun haben. Dieses Ostern passt wirklich in so eine kaputte und verrückte Welt. Mehr, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Das erste Ostern, was stattfand, fand in einer Zeit statt, wo Tod, Depression und viel Trauer war, wo Mord und Totschlag war. Da fand das allererste Ostern statt. An einem Ort, wo wirklich dunkel war. Buchstäblich in Matthäus 8, im Matthäus-Evangelium ist die Rede davon, dass sich dunkle Wolken übers Land schoben an diesem Ostern. Die Leute waren wirklich frustriert. Diejenigen, die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, waren nicht gut drauf. Sie waren wirklich traurig in dem Moment. Im Johannesevangelium und der Bericht aus Ostern, den werden wir heute Morgen ein wenig anschauen, da heißt es, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Sie hatten solche Angst, dass sie die Türen abschließen und sagen, hey, wow, bleiben wir für uns. Das war die Situation vom ersten Ostern. Angstvoll, Trauer, Depression, verängstigt hatten sie sich zurückgezogen. Türe zu, abschließen. Man könnte vielleicht die Situation so beschreiben, dass diejenigen Männer und Frauen, die da zusammen waren, sich vielleicht gegenseitig gesagt haben, hey, look, die Sache mit Jesus, das war toll. Aber seien wir ehrlich, wir hocken in diesem Raum hier drin, der Jesus ist tot. Verschiedene Leute stellen unserem Leben nach, Glück, verhalten wir uns ruhig die nächsten paar Wochen. Versuchen wir ruhig zu sein und vielleicht geraten wir in Vergessenheit und dann können wir zurückkehren zu unseren Berufen. Es war eine geile Zeit mit diesem Jesus, aber das war's denn halt. Das war so mit der Situation, lahmgelegt. Der vergangene Freitag, der steckte den Männern und Frauen noch richtig in den Gliedern. So eine gewisse Lähmung, Niedergeschlagenheit hat sich wirklich breit gemacht. Angst, Zukunftsangst, wie geht's weiter? Was machen wir in Zukunft? Die letzten 3 Jahre, die hatten sich anders angefühlt. Da gab es so Geschichten wie mit den 5000 Männern und Frauen, die auf einmal alle zu essen hatten. Außergewöhnliche Situation. Alle erinnern sich daran, das war eine Story. Das war wirklich mal eine Story. Sie hatten die Körbe, die Brote verteilt, die Fische verteilt und über 5000 Menschen sind satt geworden. Verrückte Geschichte. Oder die andere Story, wo sie auf dem See waren. Sturm, dunkel. Und dann kommt auf einmal Jesus auf dem Wasser vorbei. Echt creepy, unheimlich. Aber das war was. Das war wirklich was Besonderes. Man erinnert sich daran. Und dann die Geschichte von diesem Mann, der hieß er noch, Lazarus, der tot war. Und Jesus ihn zum Leben erweckte. Und die Geschichte hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Aber ihr Jesus ist immer noch tot. Das war die Situation damals. Die Situation, eben, wir erinnern uns an das, was gewesen ist. Aber jetzt herrscht wenig Lähmung und Angst vor denjenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Leute, ich glaube, damals wie heute erleben das Menschen, dass sie auf einmal wie gelähmt sind. Auch zu Ostern, wie gelähmt sind. Angst haben vor der Zukunft, vor der Gegenwart. Angst haben vor den Dingen, die geschehen sind und was noch kommen mag. Der Glaube an diesen Jesus manchmal so feinstofflich wird, fast nicht mehr spürbar wird im Leben. Und man wie gelähmt unterwegs ist. Und man sich am liebsten zurückzieht, Tür abschließt hinter verschlossenen Türen, wartet, was da kommt. Manche von uns erleben das zur Zeit, andere leben das in Zukunft, haben das erlebt in der Gegenwart. Am Freitag, Karfreitagmorgen, war ich mit einer ganzen Truppe vom ICF im Untersuchungsgefängnis Warkhof. Wir haben die Möglichkeit bekommen vom ICF, doch 2 Gottesdienste zu machen. Tolle Sache, volle Hütte. Alle hinter verschlossene Türen. Und dann feiern wir miteinander Gottesdienst. Feiern das Leben. Und an dem Gottesdienst habe ich die Frage gestellt, es ging um diesen verlorenen Sohn, um diesen Sohn, der weggelaufen ist von seinem Vater. Und ich habe die Frage gestellt, hey, wie konnte es nur so weit kommen? Die Frage hat sich der Sohn damals auch gestellt. Wie konnte es nur so weit kommen, dass du jetzt hier im Knast sitzt? Und verrückt 80 Männer und Frauen fangen an zu nicken, ja? Das ist auch ihre Frage. Warum bin ich erwischt worden? Ja, das ist die eine Überlegung. Ja? Aber keiner wollte so anfangen. Keiner wollte so beginnen. Und auf einmal, wie konnte es nur so weit kommen, dass ich so hinter verschlossenen Türen jetzt sitze? Ich habe selbst vor einigen Jahren ein Ostern erlebt, wo mir heute noch irgendwie sehr präsent ist. Es war Ostersamstag, ich bin in den Bergen gewesen und dann auf einmal hat es mich wie übermannt. Und ich stand auf so einem Hügel und habe angefangen zu weinen und zu weinen und zu weinen und immer wieder gefragt, wie kann es nur so weit kommen, Jesus, dass ich mich so beschissen fühle, was das und das und das alles geschehen ist. Und ich habe das wie rausgeschrien. Egal, ob da eine Hase vorbeilief oder ein Wildschwein oder irgendein Reh. Manchmal sind wir in so Situationen, wie diese Männer und Frauen damals in diesem allerersten Ostern waren, hinter verschlossenen Türen. Vielleicht kennst du das. Von deiner eigenen Geschichte her, wenn sich manchmal so Schatten auf das Leben drauf hinauflegen. Auch fröhliche Gemüter erleben auf einmal, dass sie krank werden oder Ehen zerbrechen oder Finanzkrisen sich auftun im Leben, man arbeitslos wird. Vor kurzem habe ich einen getroffen, den schon lange nicht mehr gesehen habe und wir saßen zusammen und ich fragte ihn, hey, wie geht's und so weiter. Ja, seit 1. April bin ich arbeitslos. Ich hatte einen Arbeitsunfall vor einigen Jahren, Umschulung und so weiter. Und jetzt bin ich arbeitslos. Wieder einmal. Und Hoffnung, ja. Auf einmal findet man sich wieder hinter so einer Tür, man schließt ab und wäre am liebsten allein. Sagt, hey. Und das passierte den ersten jüngeren Frauen und Männern damals. Die Geschichte um Jesu Auferstehung in diesem Johannesevangelium, die hat viele Details. Und ein paar Details möchte ich mit euch anschauen. Das ist zum einen die Maria Magdalena oder aus Magdala, wird da sehr prominent beschrieben, wie sie dieses allererste Ostern erlebt hat. Was das was Besonderes für sie war. Als sie Jesus zum allerersten Mal traf, wird berichtet von ihr, dass sie eine Frau war. Es wird explizit von ihr gesagt, dass sie eine Frau war, die 7 Dämonen hatte. Es wird nicht näher beschrieben, was das bedeutet. Wir können vielleicht nur ahnen, was es heißt. Ein Mensch, der so geknechtet ist, dass extra 7 genannt wird. Und eine Menge, die ihren Alltag nicht nur schwer gemacht haben, sondern vielleicht auch extrem schwer. Dunkel gemacht haben. Und die Frau begegnet Jesus. Und eine der ersten Dinge, die dort passieren, ist, dass Jesus diese Frau befreit von dieser Dunkelheit, von diesen Zwängen, von diesen Dingen, die ihr Leben bis zum Tod fast gebracht haben. Und sie erlebt auf einmal ein neues Leben und fängt an, diesem Jesus nicht mehr von der Seite zu weichen. Sie läuft mit ihm, sie wird immer wieder erwähnt, in der ganzen Lebensgeschichte von Jesus, Maria aus Magdala, sehr prominente Frau. Sie ist dabei, als Jesus gekreuzigt wird. Viele der Jünger sind schon längst wieder weg. Aber sie steht immer noch da, als Jesus stirbt. Und sie ist diejenige, die Jesus sogar in dieses Grab mit hineinlegt. Sie ist dabei. Maria Magdalena. Und dann kommt diese verrückte Geschichte um Ostern. Dann heißt es, am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala, Maria Magdalena, zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders geliebt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Mit dem Tod von Jesus ist bei Maria wirklich was zusammengebrochen. Das, was bisher ihr Leben so verrückt bestimmt hat und so reich und so schön gemacht hat, ist wie weg. Und einzig, was ihr bleibt, ist die Erinnerung an einen toten Jesus. Mitten in der Nacht geht sie mit den anderen Frauen zum Grab und was sie anfindet, ist ein Schock. Es ist ein Schock. Und es kommt keine Freude auf, als dieses leere Grab sieht. Sie sieht, diesen Stein ist weggerollt. Sie sieht die Dunkelheit dahinter. Und sie hat einfach nur Panik. Respektieren die Leute denn noch niemals die Grabruhe von demjenigen, der so viele geheilt hat, so viele getröstet hat, so viele wieder aufgerichtet hat? Jetzt schänden sie sogar seinen Leichnam. Und so steht sie vor diesem offenen Grab, wo der Stein beiseite gerollt ist.
Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel. 2 Engel in weißen Gewändern saßen da, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.«
Eigentlich hätten ja schon die Alarmglocken läuten müssen bei Maria jetzt, so Stein beiseite gerollt, leeres Grab, drin ein paar Leichentücher zusammengewickelt. Aber irgendwie ist sie ganz in ihrer Welt gefangen. In der Welt, wo sie trauert, in der Welt, wo es immer noch so eingeschlossen umhergeht. Und dann passiert so in der Geschichte wirklich was so Urmenschliches, wird da beschrieben. Was Urmenschliches. Maria versteht es noch nicht richtig. Sie klagt noch, hey, wo ist er denn? Wo ist denn mein toter Jesus? Er ist weg. Und dann geht sie im Gespräch mit den Jüngern zum Grab. Die waren schon da, die hatten alles gesehen. Und dann sieht sie die beiden Engel. Und stellt wieder die Frage, hey, wo ist mein Jesus? Wo ist mein toter Jesus? Der ist weggenommen worden. Und sie erkennt das irgendwie nicht. Die ganze Situation, wie sie checkt's nicht, dass da was anderes passiert ist. Sie hat immer noch die Erinnerung an diesen toten Jesus. Ist das wirklich zu fassen? Bin sicher, mir wäre es nicht anders ergangen. Ich hätte auch nach dem Toten gesucht. Ich hätte auch gesagt, ja, wo ist der jetzt? Welche Dumpfbacken haben den weggenommen? Hey, unverschämt. Ist genau das, was damals passierte. Sie hat nicht den Blick darüber hinaus gehabt. Aber ich denke vielen, trotz 2000 Jahre Ostergeschichte, auch uns fehlt manchmal noch der Glaube, dass da dieser Jesus in unserem Alltag wirklich so präsent wird. Also wir müssen den Mund nicht so voll nehmen. Wir schauen oft in so ein leeres, dunkles Grab hinein. Und dann steht Jesus auf einmal neben ihr und fängt an, mit ihr zu reden. Und interessanterweise, sie erkennt Jesus nicht. Das heißt im Text, es war noch dunkel, so halbdunkel wie vielleicht jetzt. Vielleicht lag es da dran. Dann fängt er an zu reden. Hey, wen suchst du? Und sie erkennt noch niemals die Stimme von Jesus. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, steht nicht da drin. Sie ist noch ganz gefangen in ihrer Welt. Und sie fragt wieder, hast du vielleicht meinen Meister weggenommen? Hast du ihn irgendwo anders hingelegt? Dreimal fragt sie, letztlich stellt sie diese Frage. Den Jüngern, den Engeln, den Jesus wird gefragt, Jesus, wo bist du? Wo ist der tote Jesus? Interessanterweise dreimal, Petrus verleugnet Jesus dreimal. Dreimal erscheint später Jesus den Jüngern als Auferstandene wieder. Dreimal fragt Jesus Petrus später, liebst du mich? Es ist wieder so eine Wiederholung in der ganzen Geschichte drin. Um sicher zu gehen, ist da, was passiert da? Und dann passiert was Außergewöhnliches. Und ich würde sagen, das ist so typisch Jesus. Typisch Jesus am Ostermorgen. Jesus hätte sie in Gespräch verwickeln können, macht aber nicht. Er hätte sie auch tadeln können, sagen, warum hast du mir nicht geglaubt? Macht er auch nicht. Er macht was ganz Spezielles in dem Moment. Er steht neben ihr. Und was macht er? Im Text geht's dann weiter. Er spricht sie an mit Namen und sagt, Maria. Und im Text heißt dann weiter, in dem Moment fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Auf einmal erkannte sie Jesus. In dem Moment, in dem Jesus deinen und meinen Namen nennt, ihren Namen nennt, fällt sie wie auf und sagt, das ist mein Jesus. Und das ist typisch Jesus. Typisch Jesus, dass er uns so nahe kommt und einfach unseren Namen sagt. Das ist kein Appell oder ein Anruf bei uns, sondern letztlich sagt Jesus damit nur eins, hey, ich kenne dich. Ich weiß deine Geschichte, ich weiß deine Gefängnisse, ich weiß deine Dämonen, die du mit rumträgst, ich kenne all die Sachen in deinem Leben. Und ich nenne dich mit Namen, weil du bist mein geliebtes Kind. Für dich bin ich auferstanden. Für dich habe ich die ganze Sache am Karfreitag ertragen. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und in dem Moment geht die Sonne aus für Maria. Sie merkt, hey, und sie sagte, Rabuni. Das heißt, wir übersetzen so, mein Meister. Das ist nicht einfach ein Gelehrter, das ist mein Meister. In dem Wort versteckt sich so eine Anrede für Gott auch. Und in dem Moment wird es Ostern für Maria. Und Maria erlebt von dieser Auferstehung in ihrem Leben wieder, merkt, hey, das ist wirklich mein Herr, mein Gott. Leute, Ostern, Auferstehung von Jesus, bedeutet letztlich das Tod, Verzweiflung. Global, wo wir es momentan überall erleben, aber auch ganz persönlich in deinem und meinem Leben, werden nicht das letzte Wort sein. Sie werden nicht das letzte Wort sein, sondern es wird diese Auferstehungskraft, das wird das letzte Wort haben. Nochmals, Leute, ist es angemessen, heute Ostern zu feiern? Ja, natürlich. Ja, noch mehr. Es ist wichtig, dass wir Ostern feiern. Inmitten von der Dunkelheit lassen wir es hell werden. Leute, im Knast am Freitag, das war ein tolles Erlebnis, mitzubekommen, dass da so ein paar Schwergewichte, so Höhe mal breite Männer reinlaufen. So, möchtest auch nicht bei Dunkelheit begegnen und so, ihnen die Hand gibst und du denkst einfach, wow. Und so skeptisch da drin sitzen und mal schauen, was die denn da vorne so singen und machen. Und am Ende von dem Gottesdienst auf einmal mitklatschen, mitsingen bei Amazing Grace. Und auf einmal wird's Ostern im Waaghof. Ein wenig von dieser Osterstimmung macht sich breit. Das Licht wirklich in so eine Dunkelheit hineinkommt, an Orte, wo es wirklich hell werden muss. Ja, es ist adäquat und wichtig, dass wir Ostern heute feiern. Für so eine Welt ist genau Ostern. Jesus ist für solche Welt auferstanden. In der Welt, wo Bomben fliegen, wo so eine Mutter aller Bomben Probleme lösen soll. Für so eine Welt ist Ostern. Für solche Welt feiern wir heute Ostern und feiern wir diesen Jesus. Und mitten da hinein sagt dieser Auferstandene, Leute, der Tod hat nicht das letzte Wort. Er hat nicht das letzte Wort. Ostern ist genau für die, deren heile Welt momentan nämlich zusammenbricht. Für die ist Ostern. Für die ist Jesus gekommen und hat gesagt, hey, das ist das große Ausrufezeichen Gottes. Und Gott möchte dir das und mir das heute wieder neu zusprechen. Deswegen feiern wir diesen Ostergottesdienst. Wir haben gleich das Abendmahl, ihr seht es dort hinten schon aufgebaut. Und Gott möchte dir heute Morgen wieder ganz neu in deinem persönlichen Leben voll einschenken und sagen, hey, für dich habe ich das gemacht. Und für dich gilt dieses große Ausrufezeichen Gottes. Ich bin auferstanden. Der Tod soll nicht herrschen in deinem Leben. Ich möchte, dass dein Leben auch wieder überfließt von Leben, von dieser Osterkraft. Und nachher feiern wir gemeinsam dieses Abendmahl. Also ein Symbol nicht nur von Erinnerung, sondern sagen, hey, Gott möchte dir heute Morgen wieder neu einschenken, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Und dann bist du heute eingeladen, dorthin zu gehen und sagen, ich möchte diese Osterkraft, diese Kraft, die all diese Mist überwindet in meinem Leben, möchte ich persönlich in Empfang nehmen. Und dann nimmst du deinen Becher und gehst hin und lässt ihn einfach eingießen und sagst, das gilt dir. Diese Osterkraft gilt dir. Diese Liebe von Gott gilt dir.